D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Der Podcast.
Vom Lügen und Betrügen. Wir reden über Geliebte. Und als wir vor ein paar Wochen in der Redaktion beschlossen haben, dass wir uns diesem Thema widmen wollen, da hatte das Ganze sowas Verruchtes, was von erotischer Heimlichkeit, hatte dadurch irgendwie auch so seinen ganz eigenen Reiz. Aber je mehr ich zu diesem Thema recherchiert habe, desto mehr wurde mir auch die Tragik bewusst, die oft hinter den Geschichten um heimliche Liebschaften steht. Also so viel schon mal vorneweg. Diese Sendung wird partiell auch ziemlich emotional. Wir reden heute über Geliebte, wie es ist, Selbstgeliebte zu sein, wie es ist, jemanden dauerhaft und mit Systemen zu betrügen und wie man mit diesem Thema so umgeht, dass dabei möglichst wenig Herzen zu Schaden kommen. Ab jetzt eine Stunde Liebe mit Inga Hinnenkamp.
D-Radio Wissen.
Freitagabend, ihr hört eine Stunde Liebe. Unser Thema ist Geliebte sein. Wie findet man einen Interviewpartner zu dem Thema? Frauen, die sich öffentlich dazu äußern, dass sie eine Geliebte sind. Ich habe es über ein Internetforum versucht und dann hat sich Anna gemeldet. Den Namen habe ich auf ihren Wunsch hin geändert und wir sagen auch nicht, woher sie genau kommt. Anna ist Anfang 40, lebt in einer deutschen Großstadt, so viel vielleicht. Und ich habe mich mit ihr getroffen und sie hat mir ihre Geschichte erzählt.
Ich bin alleinerziehend, mein Sohn ist jetzt kurz vor der Pubertät und ich habe vor 8 Jahren meinen Lebensgefährten durch einen Unfall verloren. Dann war lange Zeit erstmal gar nichts und dann bin ich letztendlich über eine Internetplattform mehr oder weniger so ein bisschen in die Affärenschiene gerutscht, weil ich mich noch nicht wieder auf eine feste Partnerschaft einlassen wollte und das sozusagen als Versuchsplattform gesehen habe. Ja, das ist jetzt mittlerweile gut fast 4 Jahre schon her. Ich habe in der Zeit schon eine längere über 1,5 und mehrere mehrmonatige Affären gehabt. Derjenige hatte halt ganz klar eine Affäre gesucht und ich wusste zu dem Zeitpunkt nicht, ob das eigentlich auch wirklich meins ist, ob ich mich darauf einlassen kann. Ja, man klopft halt einfach so gewisse Gegebenheiten ab und dann guckt man eben, ob es funktioniert, ob man das so hinbekommt. Die Affären am Anfang waren auch nicht alle in meiner Heimatstadt, sodass das Treffen so und so immer eher in größeren Zeitraum stattgefunden hat. Die 1,5 Jahre waren dann da, wo ich halt auch lebe. Also dadurch, dass es in der Regel eigentlich immer alles gebundene Männer sind, ist automatisch irgendwie so eine Art Schranke drin, dass ich für die nicht mehr empfinde. Also ich empfinde für die Sympathie, sicherlich manchmal auch ein Stück weit ein Stück Verliebtheit, aber eher wirklich so temporär, aber nicht den Wunsch irgendwie, dass sich da mehr letztendlich draus entwickelt. Ja, ich hatte durchaus auch 1 oder 2 Affären parallel laufen. Die wussten im Prinzip schon voneinander, jetzt sicherlich nicht Namen oder ähnliches, aber die wussten halt, dass es noch jemand anders in meinem Leben gibt. Was in der Regel auch vollkommen in Ordnung war. Es sind zum Teil nicht mal unbedingt komplette Nächte, die man miteinander verbringt, sondern manchmal auch nur Stunden. Die 1,5-jährige Affäre in meiner Heimatstadt war schon so, dass wir eigentlich einen relativ normalen Alltag hatten, uns auch unter der Woche gesehen haben, ganz normale Dinge gemacht haben. Ansonsten gibt es natürlich halt Absprachen, dass man jetzt spontan vielleicht nicht am Wochenende miteinander telefoniert, es sei denn, die Initiative geht dann jeweils von dem Mann aus. Das ist aber auch generell nicht so das Problem, weil das sind halt einfach Dinge, die man bespricht. Und wie gesagt, das muss halt einfach jede Frau für sich selber entscheiden, ob sie damit umgehen kann oder nicht. Ja, ich bin sicherlich ein Stück weit dadurch abgestumpft oder habe einfach, glaube ich, auch vielleicht so ein verschobenes Realitätsbild davon getragen. Also für mich ist es auch, es ist halt schwierig, also wenn mir Freundinnen halt von Partnerschaftsproblemen berichten, dass so mein erster Gedanke natürlich dann immer ist, ja, dann sucht euch halt das nebenbei. Ja, und das ist natürlich schon irgendwie eine ziemlich schräge Ansicht. Ja? Also so treue Monogamie finde ich momentan relativ schwierig. Ja? Und auch wenn der Wunsch jetzt eigentlich nach einer Partnerschaft besteht, bin ich mir noch nicht sicher, ob ich auch so problemlos in eine monogame Beziehung zurückwechseln könnte.
D-Radio Wissen, ihr hat eine Stunde Liebe. Anna hat uns gerade erzählt, wie es dazu kam, dass sie zur Geliebten, zur Daueraffäre geworden ist und wie die Treffen ablaufen. Und ich wollte auch von Anna wissen, was diese ganzen Geschichten eigentlich mit ihr machen, ob sie sich da nicht teilweise auch benutzt gefühlt hat.
Nee, benutzt eigentlich nie, weil ich bin ja auch eine Nutznießerin dieser ganzen Sache, mehr oder weniger. Ja? Und wie gesagt, es liegt ja auch in meiner Hand, das dann letztendlich zu unterbinden oder es halt nicht mehr fortzuführen, wenn es mir halt keinen Spaß mehr bereitet oder wenn es halt für mich zu sehr belastend ist. Ich weiß nicht, ob es berufsbedingt ist oder einfach so meine Wesensart ist. Ich glaube, ich doch relativ schnell so in die Rolle von so einer guten Freundin irgendwie reinrutsche, wo man dann halt einfach auch Nöte oder Sorgen oder Ähnliches miteinander austauscht. Also ich bin dann, glaube ich, immer eher so die Empfängerin. Also so aus meinem Leben gebe ich da eigentlich nicht wirklich so viel Preis. Also wenn es mir halt schlecht geht, das wird dann eher irgendwie verborgen. Also der Vorteil ist für mich, ich habe eigentlich nur gute Zeiten mit dem Menschen. Was natürlich auch bedingt ist, dass ich halt dann durchaus auch in die Stadt desjenigen fahre für ein Wochenende, eine Auszeit mir gönne, eine Auszeit auch brauche von meinem Kind, von meiner Rolle als alleinerziehende Mutter, ja, voll berufstätig. Dass das halt so kleine Pausenzeiten sind, die ich einfach habe, um meine Batterien wieder aufzuladen. Das sind die Vorteile, aber das sind natürlich auch genauso die Nachteile, weil das halt auch immer nur kurz anhält und man dann natürlich auch den Wunsch verspürt, dass es einfach länger anhält, dass man einfach mal jemanden hat, den man spontan vielleicht anrufen kann, wenn es einem selber nicht gut geht. Ich hatte eine sehr lange Geschichte, wo der Mann immer gezahlt hat, sowohl Hotel als auch Anfahrt. Oftmals ist es so, dass ich einfach auch meinen Teil dazu beitrage, weil ich ja letztendlich auch was davon habe. Ja. Es ist sicherlich auch immer ein bisschen abhängig, wie gut oder wie schlecht der andere finanziell dargestellt ist. Also ich mache es sicherlich nicht davon abhängig, weil es halt auch einfach eine Sympathiefrage ist. Ja. Schwierig war die Geschichte mit dieser langen Affäre, weil als ich ganz am Anfang die Umstände davon erfahren habe, war ich erst ziemlich geschockt, weil ich gedacht habe, oh, der macht es sich aber verdammt leicht. Die Frau sitzt ganz woanders, mit Kindern zu Hause, sitzt relativ, sage ich mal, in einem Art goldenen Käfig. Und er hat im Prinzip hier eine Parallelgeschichte zu laufen und hat alle Vorteile. Das hat aber dann nach relativ kurzer Zeit nachgelassen, weil ich dann festgestellt habe, natürlich auch, ich sehe ja immer nur die Sicht der Männer auf ihre Ehefrauen und auf ihre Beziehungen. Und für mich war das dann so, dass ich dachte, okay, sie hat im Prinzip all das, was ich nicht habe. Eine finanzielle Absicherung, jemand, der sich um Haus, Heim, Auto, was auch immer kümmert. Ja, und ich bin halt letztendlich alleine für mich und muss mich halt alleine um mein Kind kümmern. Ja, und ansonsten denke ich da nicht wirklich viel dran, weil ich blende das halt einfach aus, weil ich lerne die Männer ja im Prinzip sozusagen als Single-Mann kennen. Was bei denen zu Hause abläuft, will ich auch gar nicht wissen. Und ich will eigentlich auch gar nicht so viel hören und bin mittlerweile auch fast davon abgekommen, auch nachzufragen oder möchte eigentlich auch nicht mehr mir so die ganzen Geschichten eben von zu Hause anhören, wie unglücklich sie doch sind und Ähnliches. Ich fände es schöner, wenn es offener gelebt werden würde, könnte mir das für mich selber zumindest rein theoretisch auch vorstellen. Wenn ich in einer Partnerschaft wäre, die gut funktioniert, wenn man sich gemeinsam was aufgebaut hat, wenn man gemeinsame Kinder hat. Und ich denke, in jeder Partnerschaft ist zumindest sexuell irgendwann die Luft raus. Das schafft man nicht über Jahre. Und wenn dann beide einfach so offen damit umgehen und sagen, okay, wir lieben uns, auf welche Art auch immer. Wir haben vielleicht nicht mehr so den Spaß miteinander und gucken uns einfach unabhängig voneinander außen um, bleiben aber trotzdem als Konstrukt für Partner und Familie zusammen, finde ich das vollkommen in Ordnung. Aber ich glaube, das ist einfach eine Lebensform, die vielleicht im günstigsten Fall mal in ein paar Jahren oder Jahrzehnten offener gelebt wird.
Das ist Annas Geschichte, eine Frau Anfang 40, die seit einigen Jahren die heimliche Geliebte mehrerer Männer ist. Unserem Klischee entsprechend ist es ja der Familienvater, der die Geliebte hat. Er ist beruflich viel auf Reisen, ist viel unterwegs und hat dann die junge, hübsche Geliebte, die ihn hin und wieder mal diskret in seinem Hotelzimmer trifft. Ja, ganz viel Klischee, ganz viel Vorurteil, ganz genau. Auf meine Suchanzeige hin, ob es jemanden gibt, der Erfahrung mit dem Thema Geliebte hat, jetzt ganz egal, ob als Geliebte, als Geliebter, als Betrogene, als Betrogener oder auch als Betrügender, da hat sich auch Carola gemeldet. Wir haben daraufhin ganz lange telefoniert. Carola hat mir erzählt, dass sie seit einiger Zeit ihren Mann betrügt und einen heimlichen Geliebten hat. Auch in ihrer Geschichte haben wir den Namen geändert und sie kommt auch nicht selbst zu Wort, sondern Carola hat uns ihre Geschichte aufgeschrieben und wir haben sie vertont.
Mein Name ist Carola. Ich bin 37 Jahre alt und glaube, kein schlechter Mensch zu sein. Dennoch praktiziere ich etwas, was von meinem Umfeld eher nicht toleriert wird. Ich habe neben meiner Ehe einen Geliebten. Mein Mann Thomas und ich sind seit 12 Jahren ein Paar. Einige Jahre davon sind wir bereits verheiratet. Er ist, würde ich nach wie vor behaupten, die Liebe meines Lebens. Wir haben ein Kind zusammen. Großartige Eheprobleme haben wir nicht. Wir streiten nicht, ziehen bei der Kindeserziehung am gleichen Strang. Trotzdem bin ich vor etwa anderthalb Jahren mit dem gemeinsamen Kind ausgezogen. Ich fühlte mich trotz Ehe oft alleingelassen, einsam, verraten und verkauft. Unser Kind wies schon früh Verhaltensauffälligkeiten auf, sodass ich mich vielen Arzt- und Therapieterminen gegenüber sah, die ich seit jeher überwiegend allein bewerkstelligen musste. Durch den Auszug bei meinem Mann änderte sich für mich nur das Bewusstsein, definitiv alleine klarkommen zu müssen. Ich brauchte mich abends nicht aufregen, dass mein Mann spät von der Arbeit käme. Ich brauchte mich nicht aufraffen, etwas für die Beziehung zu tun, wenn ich erschöpft und traurig war. Nach meinem Auszug war das allgemeine Unverständnis groß. Mich trafen viele Vorwürfe, wie ich meinen Mann verlassen könne, ihm seine Familie wegnehme. Mein Mann stand mir bei, erklärte, dass der Auszug nichts mit der Ehe zu tun habe, sondern wir lediglich nicht mehr die Räume teilen würden. Mir wurde leider schnell bewusst, dass diese Einschätzung für mich nicht haltbar war. Ich hatte die letzten Jahre der Beziehung keine körperliche Lust mehr auf meinen Mann. Wir lebten in einer platonischen Liebe. Manchmal überlegte ich, zum Arzt zu gehen, schauen zu lassen, ob mein Körper irgendwelche Missstände aufwies, weshalb die Lust fortblieb. Doch nach dem Auszug, was soll ich sagen, Freunde von mir unterstützten mich vorurteilsfrei, wenngleich auch Kritik kam. Ein langjähriger Freund jedoch wurde zu meinem Geliebten. Und das relativ geplant. Von Anfang an war zwischen Klaus und mir große Sympathie da. Jedoch habe ich diese Sympathie nie hinterfragt, da ich verheiratet war. Doch wir sprachen darüber, dass wir uns mochten. Und wir verabredeten uns bewusst zum ersten Sex miteinander. Eine kleine Handberührung von ihm reichte, um zu wissen, mit mir ist körperlich alles in Ordnung. Moralisch fühlte ich mich schlecht, dachte an meinen Mann. Doch diese zaghaften Berührungen, diese Zärtlichkeiten trugen mich aus meinen Sorgen und Ängsten fort. Klaus ist gut 20 Jahre älter als ich. Kein schöner Mann, dem ich erlegen bin, weil er umwerfend aussieht. Doch er gibt mir Leichtigkeit. Wenn wir uns sehen, vergesse ich die Therapietermine fürs Kind. Ich vergesse meine Verzweiflung in den Tagen oder Wochen vorher. Der Sex ist einfühlsam, sanft und behutsam. Wir wissen beide, dass wir keine Bedeutung füreinander im Leben haben, sondern uns gut tun, wenn wir es brauchen. Und wir sehen uns nicht oft, vielleicht alle 4 bis 8 Wochen, und nicht immer haben wir Sex. Manchmal reden wir, manchmal gucken wir zusammen einen Film oder gehen essen. Diese Affäre lebt von der Leichtigkeit der Freundschaft, der Vertrautheit durch die Intimitäten und durch den gemeinsamen Humor. Und auch die Behutsamkeit gibt mir das Gefühl, trotz moralischer Bedenken etwas für mich Gutes zu tun. Der Sex mit meinem Mann war nicht so sorgsam. Wir hatten nie ein Vorspiel, haben nie zeremoniert, so wie ich es jetzt ab und zu erlebe. Vereinzelte Freundinnen wissen inzwischen über mein Doppelleben Bescheid. Mir wird oft vorgeworfen, mich unfair zu verhalten. Ich sehe das ein wenig anders. Meinem Mann gegenüber bin ich so weit ehrlich, wie es ihm nicht wehtut. Es ist geklärt, dass ich nicht zurückkehre. Es ist geklärt, dass ich keinen Sex mehr will. Ich schlug mehrfach vor, er solle sich endlich eine andere Frau suchen. Doch lange hielt mein Mann an mir fest. Erst jetzt, bald 2 Jahre nach dem Auszug, scheint es bei ihm anzukommen, dass wir auf irgendeine Art gescheitert sind. Erst jetzt gesteht er ein, dass wir ein ungeklärtes Familienverhältnis haben. Bis vor kurzem hieß es noch von ihm, wir sind verheiratet, leben nur nicht mehr zusammen. Jetzt kommt es an. Ich entferne mich. Mir tut es in der Seele leid, dass es so ist. Könnte ich ihn lieben und begehren wie zu Beginn, was gäbe ich drum? Aber meine Gefühle steuern kann ich nicht. Ich bin auch nicht verliebt in Klaus. Vielmehr brauche ich das Gefühl, mein Leben auch mal außen vor lassen zu können. Ich handle egoistisch, wenn ich versuche, meinem Mann nicht weh zu tun und es eigentlich schon längst tue. Mein Mann und ich stehen in einem sehr guten Kontakt. Ich habe große Angst, was passiert, wenn er erfährt, dass ich nur mit ihm keinen Sex mehr möchte. Wie lange das noch so geht? Ich weiß es nicht. Tut es mir gut? Auch nur bedingt, denn ich tue einem Menschen weh, den ich tief in meinem Herzen sehr liebe. Aber, und das muss ich für mich auch ganz klar erkennen, durch Klaus weiß ich wieder, dass ich lebe und dass ich lachen darf, dass ich mich fallen lassen kann. Von daher wird es wohl erst einmal so weitergehen, denn keiner von den Beteiligten nimmt derzeit einen Schaden. Stolz bin ich darauf nicht, denn ich bin kein schlechter Mensch.
Das war Carola, die seit einiger Zeit ihren Mann betrügt. Freitagabend, ERHD-Radiowissen. In den beiden Geschichten von Carola und Anna, da ist das Betrügen und das Fremdgehen systematisch und sehr bewusst abgelaufen. Ich habe diese Woche die Ehe- und Paarberaterin Maria Brohl getroffen und habe sie gefragt, läuft das eigentlich immer so ab?
Das läuft oft nicht so bewusst ab, das muss man sagen. Also Leute gehen nicht hin und sagen, ich habe jetzt ein Problem und jetzt suche ich mir mal jemand, um mich abzulenken. Das gibt es vielleicht auch manchmal, aber das ist nicht die Regel, würde ich sagen. In der Regel passiert dann einfach etwas. Man begegnet jemand und dann findet man in dem vielleicht das, was man gerade vermisst. Und dann geht natürlich oft auch so eine hormonelle Geschichte los. Ja, da wird dann, wenn man sich verliebt, ja auch Dopamin ausgeschüttet und Adrenalin. Und dann kommt eins zum anderen und plötzlich steckt man in einer Sache drin, die man vielleicht vorher gar nicht so wollte. Und verursacht in vielen Fällen ja dann noch mehr Probleme.
Jetzt ist man also in eine Affäre geraten. Wie dann damit umgehen? Ich habe die Ehe- und Paarberaterin Maria Brohl gefragt, woher weiß ich denn eigentlich, welches Verhalten richtig und falsch ist?
Es gibt immer Gründe, sich so oder so zu verhalten. Wichtig ist, woran orientiere ich mich? An welchem Modell, an welchen Werten auch in meinem Leben orientiere ich mich? Wenn ein Wert ist, dass der andere Bescheid darüber weiß, über das, was ich tue oder was sich in mir bewegt und eine Offenheit in beide Richtungen ein hoher Wert ist, dann muss ich eben mich auch öffnen, meinem Partner gegenüber, auch mit so einem schwierigen Thema. Wenn ich das nicht habe, wenn ich sage, es geht mir nur darum, dass alles funktioniert. Das ist ja auch, kann ja auch ein Wert sein. Ja? Ja, mir ist es wichtig, dass diese heile Welt bewahrt wird. Dann brauche ich es vielleicht nicht zu sagen. Vielleicht ist es auch manchmal hilfreich, sich einfach in den Partner reinzuversetzen und zu schauen, was würde ich an dessen Stelle fühlen.
Sagt die Paartherapeutin Maria Brohl zum Umgang mit Affären in einer Partnerschaft. Und wir sprechen gleich mit Sophia Lierenfeld. Die ist Flirtcoach und sie gibt Tipps, wie man heile wieder aus so einer Affärennummer rauskommen kann und möglicherweise seine Beziehung trotzdem noch retten kann. Freitagabend, ihr hört eine Stunde Liebe in D-Radio Wissen. Sophia Lierenfeld kommt aus Berlin und arbeitet deutschlandweit als Personal Flirt Coach. Sie sagt über sich selbst, sie setzt sich für mehr Miteinander im Flirt und in der Liebe ein. Wir haben diese Woche miteinander gesprochen und Sophia hat gesagt, oft sind es falsche Glaubenssätze, die zu Betrug führen. Sophia, was meinst du damit?
Oft ist es so, dass man seine Glaubenssätze daran orientiert, was man gelernt hat. Das ist ja auch völlig natürlich. Man lernt eben schon gerade in der Kindheit durch sein soziales Umfeld, wie die Welt funktioniert, wie Liebe funktioniert, wie man selbst funktioniert. Nun ist es aber so, dass jeder Mensch ja auch individuell eigene Wünsche und Sehnsüchte hat und nicht alle genau gleich funktionieren. Das heißt, für manche funktioniert zum Beispiel Polygamie tatsächlich. Die haben auch diesen Freiheitsdrang, die fühlen sich damit viel wohler, wenn sie einfach auch wissen, sie können wechselnde Partner haben. Oder haben sogar, es gibt ja auch Polyamorie, also haben sogar zum Teil zwei Liebespartner, in die sie beide verliebt sind. Für manche Menschen funktioniert das richtig gut, das ist genau das Konzept, das zu ihnen passt. Für andere Menschen funktioniert aber eben Monogamie viel besser. Die fühlen sich darin wohler, für die ist das genau das Richtige. Die wollen auch so diese gemeinsame Mitte, vielleicht dann zusammen Kinder bekommen, gemeinsame Wohnung, gemeinsames Haus. Das ist genau deren Ding, die fühlen sich damit absolut wohl. Und wenn man jetzt in einem Umfeld aufwächst, in dem einem eben die ganze Zeit vermittelt wird, dass Monogamie genau das Richtige ist, dann kann es sehr schwer sein, wenn man eher ein polygamer Mensch wäre von der Veranlagung her. Andersrum kann es natürlich auch sehr schwer sein, wenn man die ganze Zeit hört, was ich jetzt durch meine Flirt-Coachings kenne, es gibt da Männer, die mir erzählen, Männer müssen ihre Samen überall verteilen, das ist für die Evolutionsbiologie ganz wichtig und deswegen können Männer gar nicht monogam sein. Wenn jetzt ein Mann sowas hört und das für ihn logisch klingt und er das in seine Glaubenssätze mit übernimmt, obwohl er eigentlich vom Typ her auch jemand wäre, der lieber monogam leben würde, dann können da natürlich Schmerzen entstehen und auch psychologische Schäden oder man belügt sich an der Stelle dann eben selbst und versucht, falsche Glaubenssätze in Anführungsstrichen zu leben. Also eben nicht Glaubenssätze, die per se falsch wären, sondern die einem selbst nicht entsprechen.
Wie findet man das denn eigentlich raus, welche Glaubenssätze die eigenen sind?
Indem man sich selbst reflektiert und ganz viel hinterfragt.
Jetzt hast du mit Menschen zu tun in deinen Flirt-Coachings, teilweise auch, also hast du mit vielen Menschen zu tun, aber du hast auch mit Menschen zu tun, die betrogen worden sind und bei denen der Betrug dann irgendwann aufgeflogen ist. Was sind denn da so typische Reaktionen?
Also es gibt zwei typische Richtungen, die dann emotional passieren. Einmal natürlich die totale Opferrolle und Hass aus der Opferrolle heraus. Also sprich, man fühlt sich betrogen, man fühlt sich als das Opfer in der Situation. Ist ja auch völlig logisch. Und aus der Opferposition heraus möchte man dann auch aus einer Verteidigungshaltung heraus angreifen, also quasi auch selbst zum Täter werden. Und da steckt dann oft ganz viel Hass, Bitterkeit und Wut dahinter. Also wenn man auch die Wut nicht klar äußert oder nicht rauslässt, mit seiner eigenen Wut nicht gesund umgeht, weil Wut ja auch oft ein bisschen negativ behaftet ist in unserer Gesellschaft, dann kann diese Wut sich eben versteifen zu einem gewissen Hass, zu einer Bitterkeit. Und dann entsteht eben dieses ganz bittere Grundgefühl, das dann auch dazu führen kann, dass man den Glauben verliert daran, dass überhaupt Partnerschaften funktionieren können, dass man überhaupt jemanden finden kann, dass man anderen überhaupt vertrauen kann. So, das ist die eine Richtung, die passiert. Und die andere Richtung ist tatsächlich erstaunlicherweise ein Tätergefühl. Also man fühlt sich an der Stelle dann selbst schuld. Man hat das Gefühl, hauptsächlich Männer haben dann oft das Gefühl, sie sind in ihrer Männlichkeit nicht ausreichend, weil sonst hätte die Frau ja nicht einen anderen gebraucht. Sonst wäre die Frau ja glücklich gewesen mit einem. Also ist man quasi als Mann nicht gut genug. Man fühlt sich in der Ehre als Mann angegriffen und denkt, man wäre nicht ehrenhaft genug, man würde nicht ausreichen. Bei Frauen ist oft der Gedanke dahinter, man hätte nicht genug gegeben. Und ganz viele Frauen reagieren an der Stelle dann lustigerweise, indem sie noch mehr geben wollen und sich immer mehr verbiegen in der Hoffnung, diesem Bild des Mannes gerecht zu werden. Und da kann es auch passieren, dass Frauen sich komplett selber verlieren in diesem Versuch, es dem Mann, der sie betrogen hat, an der Stelle wieder recht zu machen.
Sophia Lierenfeld arbeitet als Personal Flirt Coach. Was ihrer Erfahrung nach zu Betrug führt, haben wir vorhin schon geklärt. Aber wir beenden diese Sendung natürlich nicht ohne Lösungsversuch und den gibt's jetzt.
Was empfiehlst du Paaren, die bemerken, dass sie betrogen worden sind, wo es aufgeflogen ist, wie man damit umgehen kann, so dass möglicherweise die Beziehung danach noch eine Chance hat?
Also wenn man tatsächlich der Beziehung auch noch eine Chance geben möchte, empfehle ich an der Stelle, dass sich jeder erstmal für sich die Zeit nimmt und für sich folgende Fragen klärt. Was davon hat mit mir zu tun? Was davon hat mit dem anderen zu tun? Also eine klare Differenzierung für sich selbst auch zieht, was jetzt wirklich an einem selbst ein Problem ist, wo man für sich selbst dran arbeiten kann. Also als Problem sehe ich nicht, dass man sich nicht gut genug empfindet oder ähnliches, sondern es gibt zum Beispiel tatsächlich Menschen, die dann einen gewissen Kontrollzwang in der Beziehung haben und das dem anderen auch nahe tragen, die was vom anderen brauchen, die sagen, du musst dich jeden Tag bei mir melden. Und wenn man da dann verletzt wird an der Stelle, kann man eben sich selbst auch fragen, wieso bin ich da so? Kann ich das auch vielleicht verändern? Ist das vielleicht was, was für mich selbst auch nicht gesund ist? Gibt es da was, was ich verbessern kann, sodass es mir besser geht? Also nicht die Frage, gibt es was, was ich verbessern kann, damit der andere mich mehr möchte, sondern gibt es was ich verbessern kann, dass ich als Person an der Stelle mit mir mehr im Reinen bin? Und dann kann man sich natürlich auch überlegen, was hat mit dem anderen zu tun? Wo bin ich definitiv nicht schuld? Hat der andere vielleicht den totalen Freiheitsdrang und Panik, sich zu binden und mich deswegen betrogen? Und das hätte er bei jeder anderen Frau auch gemacht. Das hat nichts mit mir zu tun. Das ist einfach auch deswegen wichtig, weil man dann an der Stelle sehen kann, dass man selber nicht irgendeinen Mangel aufweist, sondern dass stattdessen eben der andere derjenige ist, der an der Stelle mit sich noch nicht im Reinen ist. Und das sollte man einfach für sich ausdifferenzieren, auch für sich alleine. Und sich auch Gedanken machen, wie man an seinen eigenen Schmerzpunkten arbeiten kann, wie man an sich selbst an der Stelle arbeiten kann, um selbst glücklicher zu werden. Und dann ist ganz wichtig natürlich als nächster Schritt eine ganz offene Kommunikation, dass man miteinander ganz offen und ehrlich sprechen kann, dem anderen auch ohne Vorwürfe, ohne Schuldgefühle zu machen, sagen kann, du pass auf, das und das hat mich total getroffen, das und das würde ich mir anders wünschen. Und dass man dann schaut, ob man da irgendwie zusammenkommen kann. Was man sich aber ganz sicher bewusst machen muss, ist, wenn solche Sachen passieren, dann war ja was nicht im Reinen. Wenn man betrogen wurde, dann hat irgendwas nicht gestimmt. Dann hat schon in der Kommunikation davor was nicht gestimmt, denn sonst hätte man ja davor schon kommunizieren können, dass solche Bedürfnisse da sind. Das bedeutet, man kann definitiv nicht so weitermachen wie davor, sondern man muss was an der Grundlage der Beziehung ändern. Was ganz viele machen, was aber ein ganz großer Fehler ist, ist eben zu sagen, oh, ich habe hier diesen riesen Fehler gemacht, das ist alles meine Schuld, ich werde mich verbessern. Und dann bleibt die Beziehung aber genau wie davor und das eigentliche Problem, das zu so einer Lüge geführt hat, denn die Lüge ist es ja, die da auch zu so einem Betrug führt. Betrug ist ja eine Lüge. Und das eigentliche Problem, das zu der Lüge geführt hat, wird dann nicht angegangen und nicht verbessert und nicht gelöst.
Sagt Sophia Lierenfeld, sie kommt aus Berlin und arbeitet deutschlandweit als Personal Flirt Coach.
Das war eine Stunde Liebe für heute. Vielen Dank an Anna und Carola, dass sie uns ihre so sehr persönliche Geschichte erzählt haben. Danke auch an Nina Lenfer, die Carolas Brief gesprochen hat. Und danke an Maria Brohl und Sophia Lierenfeld für die Einordnung und die Tipps. Vielen Dank auch euch fürs Zuhören. Mir hat Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende, egal ob Jack oder Unjack. Habt euch lieb. Inga Hinkamp sagt Tschüss.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr.